30 Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
Hallo und herzlich willkommen zu 30 Minuten Kunst. Ich bin Jens Trocher und heute zu Gast in Chemnitz an den Kunstsammlungen. Hier gibt es eine Ausstellung über eine Ausstellung, beziehungsweise eine Galerie. Und alles, was damit zusammenhängt, erklärt mir Marie Winter, Kuratorin und Leiterin des Karl-Friedrich-Klaus-Archives. Berlin hat das Pergamon-Museum, Dresden die Sixtinische Madonna und Chemnitz hat Clara Mosch. Wer ist Clara Mosch?
Clara Mosch war eine Produzentengalerie beziehungsweise eine Künstlergruppe. Der Name setzt sich zusammen aus den Anfangsbuchstaben der einzelnen Mitglieder. Also Kla für Klaus, Ra für Ranft und Ranft-Schinke, Mo für Morgner und Sch für Schade, der heute Koschek heißt. Und diese Gruppe beziehungsweise diese Galerie ist eigentlich in die Geschichte eingegangen, in die Kunstgeschichte eingegangen durch ihre unkonventionelle Galerietätigkeit, durch ihre Ausstellungen, aber auch durch die zahlreichen Aktionen, die sie durchgeführt haben und Performances.
Die Galerie ist in Chemnitz zu Hause gewesen. In welchem Zeitraum etwa und also wann wurde sie gegründet?
Die Galerie hat sich 1977 gegründet und bestand bis 1982. Karl-Marx-Stadt war generell ein Hotspot einer alternativen Kunstszene in den 70er und 80er Jahren. Also neben der Clara Mosch gab es auch noch die Galerie oben.
Es gab also Galerie oben und Clara Mosch. Wie hängen die beiden zusammen und in welchem Zeitraum war das etwa?
Die Galerie oben wurde 1973 gegründet, ist eigentlich quasi hervorgegangen aus einer Verkaufsgenossenschaft, die es schon seit 1954 in Karl-Marx-Stadt gab. Zu diesem Zeitpunkt, also in den 50er Jahren, haben sich in der ganzen DDR Verkaufsgenossenschaften gegründet. Die waren vor allem dafür da, die Kunst ihrer Mitglieder zu vertreiben und auszustellen, denen eine Öffentlichkeit zu geben. Und über die Jahre hinweg sind die Aktivitäten dieser Verkaufsgenossenschaft waren ein bisschen eingeschlafen. Und Anfang der 70er Jahre siedelte sich nach und nach eine junge Künstlergeneration in Karl-Marx-Stadt an, die hier die Möglichkeiten gesehen haben und die Freiräume gesehen haben, sich selbst einzubringen und ihre eigene Kunst zu zeigen. Und dadurch hat sich quasi dieser Vorstand dieser Genossenschaft neu gegründet. Und da kam dann auch die Idee auf, die Galerie zu modernisieren. Und 1973 gab es quasi eine Art Neuanfang. Die Galerie wurde komplett renoviert, wirklich hochmodern mit schwarzen Sitzbänken, mit Metallkonstruktionen, die variabel die Kunst präsentieren konnten und einem sehr reichen Veranstaltungsprogramm und quasi dann auch mit neuem Namen eben als die Galerie oben. Und aus dem Kreis der Galerie oben und auch aus den quasi diese engagierten Künstler, die auch in der Galerie oben schon aktiv waren, hat sich dann die Clara Mosch gegründet 1977. Das kam, als Thomas Ranft auf einen leeren Laden in Adelsberg aufmerksam geworden ist. Und zuerst hat er überlegt, könnte das vielleicht ein Atelierraum sein? Dafür war er nicht geeignet. Aber man hat dann überlegt, das wäre vielleicht ein Raum, wo man nochmal seine eigenen Arbeiten zeigen könnte. Dann müssen wir die nicht immer in Grafikschränken lassen, sondern können die einfach hier dauerhaft präsentieren. Und so hat er sich noch seine Freunde gesucht, also Michael Morgner, Gregor Thorsten Schade, Dagmar Ramschinke und Karl-Friedrich Klaus konnten sie auch dazu gewinnen. Der lebte eigentlich in Annaberg-Buchholz relativ zurückgezogen, war aber ein großes Vorbild für die Künstler. Und so hat sich dann die Clara Mosch gegründet und bestand dann 5 Jahre bis 1982.
Warum war das so ungewöhnlich? Gab es in der DDR keine Galerien?
Also es gab diese Verkaufsgenossenschaften, die aber mehr oder weniger aktiv waren. Also ich glaube, ich würde sagen, eine Galerie, die der Galerie oben ähnlich war, war die Galerie Arcade in Berlin. Die war auch eng vernetzt mit der Galerie oben in Karl-Marx-Stadt. Und ansonsten gab es eben den staatlichen Kunsthandel. Aber die Galerie oben, dadurch, dass sie von den Künstlern selbst betrieben wurde, hatte natürlich dadurch auch viel mehr Freiräume. Dadurch hatten die Künstler viel mehr selber die Möglichkeit, das Programm zu gestalten.
Sie haben es gerade erwähnt, das waren alles Künstler, die dort mitgemacht haben. Was haben die für Kunst gemacht? Man kennt ja die sogenannten Staatskünstler, Willi Sitte, Bernhard Heisig, die auch hohe Ämter innehatten. Was haben die Chemnitzer gemacht?
Also da muss man noch mal ein bisschen unterscheiden. Also in der Galerie oben wurde ein sehr heterogenes Programm gezeigt. Also es wurde jetzt kein sozialistischer Realismus gezeigt, aber das heißt auch nicht, dass nur Künstler gezeigt wurden, die überhaupt nicht in diesem System drin waren. es wurde wirklich eine breite Vielfalt an unterschiedlichen Stilen vorgestellt. Aber gerade eben auch mit einem Fokus auf Künstlerinnen und Künstler, die vielleicht ein bisschen aus dem Raster gefallen sind durch ihre sehr expressive Malweise, durch ihre sehr subjektive Malweise, die vielleicht auch in anderen Bezirken gar nicht in den Verband aufgenommen worden wären. Das war dann in Karl-Marx-Stadt möglich, deswegen sind hier auch viele hingezogen, die dann auch von den örtlichen Künstlern unterstützt wurden. Zum Beispiel Karl-Friedrich Klaus ist eigentlich ein Beispiel dafür. Hat nie an der Kunsthochschule studiert, war Autodidakt, im Westen bereits anerkannt, aber eben in der DDR hätte eigentlich keine Chance gehabt, in den Verband aufgenommen zu werden. Und da haben sich dann zum Beispiel die Clara Mosch-Künstler dafür eingesetzt, dass Klaus aufgenommen wird. Und das war eben in Karl-Marx-Stadt möglich. Und so ist hier dann eben diese große Vielfalt an künstlerischen Tendenzen gezeigt worden.
Sie haben gerade mehrfach Verband erwähnt. Was bedeutet das?
Wenn man in der DDR als Künstler arbeiten wollte, musste man Mitglied im Verband bildender Künstler sein. Das hat einem dann quasi ermöglicht, dass man einen Atelierraum kriegen konnte, dass man Arbeitsmaterial kaufen konnte. Wenn man nicht im Verband war, konnte man natürlich auch zu Hause sich künstlerisch betätigen, war aber eben nicht offiziell anerkannt, durften nicht ausstellen und hatte eben diese Ressourcen nicht zur Verfügung. Und gleichzeitig musste man in der DDR ja auch immer eine Arbeit nachgehen, sonst hatte das ja strafrechtliche Maßnahmen. Jetzt mal das Beispiel Karl-Friedrich Klaus. Karl-Friedrich Klaus hat über Jahre hinweg wirklich am Existenzminimum gelebt, weil er sich nur mit dem, zum Beispiel mit so kleinen Jobs wie dem Übertragen von Barocknoten über Wasser gehalten hat. Und erst durch diese Verbandsmitgliedschaft konnte er dann seine Kunst ausstellen und sich wirklich vollständig seiner künstlerischen Arbeit widmen.
Womit ist die Galerie Oben bzw. Clara Mosch bekannt, vielleicht auch berüchtigt geworden?
Ja, die Galerie Oben bzw. Clara Mosch ist vor allem bekannt für die zahlreichen Aktionen und Performances, die entweder im Galerieraum oder aber auch auf den sogenannten Plenärs stattgefunden haben. Die Plenärs, ja, der Begriff kommt eigentlich oder ist der Freilichtmalerei im 19. Jahrhundert entnommen, kann man eigentlich aber in dem Zusammenhang auch als eine Art Künstlerreise beschreiben. Und zwar ging die Idee auch von Klaus Werner, dem Leiter der Galerie Arcade in Berlin, aus und von Georg Brühl, dem Sekretär der Galerie Oben. Und Ziel war es, Künstler aus verschiedenen Bezirken mal für 2 Wochen an einen anderen Ort zu bringen, meistens an die Ostsee oder nach Thüringen, in die Wälder, wo sie mal in Ruhe arbeiten konnten und experimentieren konnten und sich eben auch mit anderen Künstlerinnen und Künstlern austauschen. Und dann gab es quasi 2 Gruppen. Es gab die klassischen Staffeleimaler und es gab die Karl-Marx-Städter Künstler, die sich eher Experimenten in der Natur gewidmet haben. Also das sind viele dieser Aktionen sind spontan entstanden, ob Morgner durch den See gewartet ist oder ein bekanntes Beispiel ist auch das sogenannte Loiso-Recycling. Da haben sie Baumüberreste auf einer Lichtung zu großen Installationen zusammengebaut und danach angezündet. Also es war immer so ein Spiel, auch ein spontanes Reagieren auf die Landschaft. Und heute kennen wir vor allem die Fotos oder auch die wenigen Videos von diesen Aktionen. Und es war natürlich ein absolutes Aufbrechen von einem traditionellen Kunstbegriff und gab es auch in der DDR zuvor so nicht. Deswegen ist die Clara Mosch dafür wirklich berüchtigt.
Wenn man heute Galerie hört oder in eine Galerie geht, hängen dort Werke, stehen dort Werke, meistens ist noch ein Preisschild dran. Wie war das damals? Wurde damit dann auch gehandelt? Also konnten die Künstler davon leben, was sie dort ausgestellt, präsentiert haben?
Also man muss sich das nicht so vorstellen, wie es heute ist. Der Verkauf stand absolut im Hintergrund. Also natürlich ging es darum, die Werke von den Künstlerinnen und Künstlern aus dem Bezirk in dieser Galerie zu verkaufen. Es gab auch Auktionen, aber meistens wurden relativ niedrige oder moderate Preise eigentlich angeschlagen. Zum einen, damit sich möglichst viele Menschen auch den Kauf von Kunst leisten können. Und auf der anderen Seite war der Verkauf eigentlich auch dazu da, die Galerieaktivitäten zu finanzieren, also die ganzen Veranstaltungen. Also es gab in der Galerie um jeden Mittwoch Veranstaltungen, Lesungen, Filmabende, Konzerte, Künstlergespräche. Und das stand immer im Vordergrund, nicht der Profit. Und leben konnten die von ihrer künstlerischen Arbeit sowieso. Also hier und da erhielt man ja auch mal einen staatlichen Auftrag oder eben durch diesen Verkauf. Oder man kaufte sich auch immer mal gegenseitig was ab. Aber das große Geld, das hat da sowieso keiner erwartet und das brauchte auch keiner.
Und das Schöne ist, wenn man in Chemnitz ist, kann man sogar noch Menschen treffen, die das alles miterlebt haben, die mitgemacht haben. Einer von ihnen ist Michael Morgner, Künstler, Galerist und Mitglied von Clara Mosch. Herr Morgner, wie kommt man auf die Idee, in den 70er Jahren eine Galerie zu gründen?
Ja, das war im Grunde genommen eigentlich auch nur hier bei uns möglich. Aber die Hauptidee war, wir wollten dieses Land hier irgendwie etwas freudiger machen. Wir wollten ein bisschen Freude unter die Leute bringen. Wir wollten Spaß haben. Es war alles am Boden. Und wir hatten auch den Größenwahn, dass wir gedacht haben, uns besuchen so viele Leute, wir machen eine kleine Galerie nur für uns. Das war die erste Idee, wo wir unsere Sachen, damit niemand nach Hause gerannt kommt. So, das war eigentlich die Gründungsidee der Clara Mosch. So, das ist natürlich eine Ausgliederung gewesen von 3-4 Leuten der Galerie oben, dieses Zentrum von Chemnitz. Man kann sagen, damals eigentlich fast schon Zentrum der DDR war. So. Also so haben wir uns gesehen, aber es ist ja anders. Und so ist der Thomas Rampft, der immer auf Achse war, der läuft durch seinen Ort, wo er gewohnt hat, kleiner Vorort von Chemnitz-Adelsberg, und findet einen alten Kolonialwarenladen. Fenster kaputt, Türen kaputt. Und da haben wir die Clara Mosch reingebaut.
Jetzt gehe ich aber noch mal einen Schritt zurück. Gab es in Chemnitz keine Galerien, wo Sie ausstellen konnten, Sie und Ihre Künstlerfreundinnen und Freunde?
Es war im Grunde genommen zu unserer Zeit so, dass es fast eine Schande war, im Museum ausgestellt zu werden. Also da hatte man Angst davor. Man hätte sich auch gefreut natürlich. So. Ich hätte mich bestimmt auch mal gefreut über eine Nationalgalerie-Ausstellung oder so. Aber man wusste, das ist eigentlich eine Schande. Und da hatten wir das große Glück, ich war ja der Erste von denen, die hier ankamen, dass in allen Bezirken der DDR eine Künstlergenossenschaft bestand. Unsere Genossenschaft hier bestand aus Aquarellblumenmalern und Holzschnitzern von Tellern und so weiter. Und wenn irgendein Kunde mal kam und sagte, ich hätte gerne ein Mondbild, so, da hat er dann nachmittags ein Mondbild gekriegt. So, ne? Und da haben wir auf einer Busausfahrt haben wir den Vorstand gestürzt, auf Deutsch gesagt, und haben uns selber gewählt und einen vollkommen neuen Vorstand gegründet. Und der Vorstand hat dann beschlossen, wir machen eine ganz moderne Galerie draus. Also das war eigentlich undenkbar. Das war natürlich im Grunde genommen auch wirklich nur hier denkbar, weil in den anderen Städten, zum Beispiel Leipzig oder so, da gab es Hochschulen, da gab es auch gescheitere Funktionäre. Wir hatten das ganz große Glück, hier Leute zu haben, die man auf Deutsch gesagt leichter verarschen konnte. So, ne?
Warum war das eine Schande, in einer renommierten oder auch in einer staatlichen Galerie auszustellen?
Jetzt müssen wir mal unterscheiden zwischen Galerien und Museum. Galerien gab es eigentlich überhaupt keine. Es gab keine Galerien. So. Und dann wurde plötzlich festgelegt, der staatliche Kunsthandel macht jetzt Galerien. Was es gab, waren diese Genossenschaften. Was man heute Galerie nennt, gab es überhaupt nicht. So. Und dann haben wir das als Galerie geführt. Wir durften unseren Galeristen, also den wir zum Galeristen gemacht haben, sagen wir mal so, den durften wir auch nicht Galeristen nennen, sondern ich glaube, der musste Sekretär der Galerie heißen. Also es war auch keine Galerie. So. Und dann ist es uns gelungen, und wir hatten durch die Einnahmen von dieser Genossenschaft, wo jeder einliefern konnte, und so hatten wir relativ viel Geld, was wir nie unter uns verteilt haben, sondern wir haben das verwendet, die Galerie eingerichtet, jeden Mittwoch eine Veranstaltung, was nie wieder auf der Welt passieren wird. Also es gibt keinen bekannten DDR-Pianisten, keinen bekannten Dichter, der nicht hier mittwochs mehr oder weniger kostenlos gelesen hat. Das ist heute alles undenkbar, so. Dann hatten wir natürlich uns einen Galerieleiter ausgesucht, der diese Mittwochgespräche und auch eigentlich ein bekannter Kunstwissenschaftler war. In Wirklichkeit war er hervorragender Mitarbeiter der Stasi, also einer der wichtigsten. Und Dadurch hatten wir auch relativ weniger Probleme, weil am nächsten Tag wusste die Stasi alles. Die hatten sowieso genug Leute da bei den Veranstaltungen sitzen, aber die kriegten das dann alles nochmal aufgearbeitet durch unseren Galeristen. So. Die Galerie oben war eigentlich für alle, es gab für mich in der DDR diese Politpornografen wie Sitte und so weiter. Die waren in einem Boot und dachten wirklich, sie sind nur die Besten und waren ja auch die Besten. Und wir saßen in dem anderen Boot. Und da waren eine Unmenge von Künstlern mit drin. Da hat man also nicht gesagt, nicht einmal der Vorsprach oder so, nee, da hat man gesagt, das ist ein prima Kerl, also der gehört zu uns. Also da ging es nicht so sehr um künstlerische Qualitäten. Da musste man einfach eine gewisse Haltung haben. So. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, die dann nach der Wende sofort zerflogen ist. Also da sind wir auch zentrifugiert worden, wie es immer so ist auf der Welt. Und aus dieser Galerie oben heraus diese Gründung, Clara Mosch. Und die Clara Mosch hatten wir erst nur für uns gemacht und haben aber gesagt, da machen wir Galerie. Und dann stellte sich plötzlich raus, in der Verfassung stand Galerie jederzeit möglich, Galerie verboten. Also ihr könnt so machen, aber 3 Jahre sind euch sicher. So. Dann wurde ein Kompromiss gefunden, praktisch ein Tag vor der Eröffnung der Galerie. Wir wollten sie Clara Mosch nennen. Die hieß dann anschließend, also wir haben die den Kulturbund geschenkt. Und der Kulturbund und die Galerie hieß von da an Kleine Galerie des Kulturbundes in Adelsberg. Und manchmal ist es uns gelungen, in Klammern dahinter zu schreiben, Clara Mosch. So, ne? Da waren die erste Verwaltung von dieser Galerie, Ranft Morgner, und einer vom Kulturbund. So, und da haben wir natürlich ein Jahr lang das ausgestellt, was wir wollten. Dann war das im nächsten Jahr Galerie, wir waren ja absolute Demokratie, es wurde ganz demokratisch abgestimmt, das ist ja klar. Morgner, Ranft, 2 vom Kulturbund. Im dritten Jahr waren Morgner, Ranft, 5 vom Kulturbund. Die haben wir aber immer noch überstimmt, also 5 waren wir gewachsen. Aber am Ende waren wir ungefähr Ranft, Morgner und 10 vom Kulturbund. Unsere letzte Ausstellung war Gerd Altenburg, einer der bedeutendsten DDR-Künstler. Und dann haben wir es beendet, weil wir gesagt haben, wir können unseren Namen nicht so verschatteln. Also sonst spricht ja niemand mehr mit uns, wenn es heißt, ihr stellt hier in der, wenn stellten hier aus in der Clara Mosch. Ne? Die haben das ja immer mit uns verbunden. So ist es dann zum Ende der Clara Mosch gekommen.
War Ihnen damals klar, wie modern sie eigentlich war, wenn man das von heute betrachtet? International, Sie haben Performances gemacht, Sie haben eine Produzentengalerie gemacht. Das ist ja, also ich kriege da noch Gänsehaut, wenn man dran denkt, in was für einem Land Sie gelebt haben.
Ich kann es jetzt wirklich nur von mir aus sagen. Wir wollten eine Stätte schaffen, wo die Menschen ein bisschen Freude haben. Wo sie auch Fußball spielen können oder auch mal ein Glas Rotwein zusammen trinken oder sonst was. So. Dann hat sich plötzlich eben herausgestellt, dass wir absolute Staatsfeinde sind. Was wir nie gewesen sind, also keiner von uns wollte irgendwann mal mit der Kalaschnikow irgendwie einen Aufstand planen. Ja. Null. Dann wurden auf uns im Laufe der Zeit 140 Mann angesetzt. Es ist unvorstellbar. Ich sage immer, im Spaß hätten die uns das in bar ausgezahlt, wäre ich in der SED gegangen. Ich habe mir ein Wort aufgeschrieben, was ich immer wieder vergesse. Augenblick, ganz kurz. Es war eine Burleske. Ich mache im Moment eine Ausstellung meines besten Freundes noch aus Studienzeiten, Peter Schnobel. Und ich gucke auf die Rückseite seiner Blätter und die heißen fast alle Burleske. Und da ist das Wort, was unser ganzes Leben bestimmt hat. Also die ganze DDR war eine Burleske. Es war selbst die Stasi eine Burleske, wenn man eine wirkliche Diktatur sieht. Also ich habe ja welche in Südamerika dann kennengelernt, so, wo man einem aus dem Flugzeug geschmissen wird, wenn man den Mund aufmacht. Das ist ja alles nicht passiert. Es war, so wie der Trabi auch eine Burleske eines Autos war, es war alles Burleske. Auch das Ende der Galerie Mosch, Burleske. So, und jetzt habe ich wieder vergessen, was Sie mich gefragt haben.
War Ihnen klar, dass Sie unheimlich modern war im internationalen Kunstbetrieb, der ja gar nicht in der DDR international war?
Also an sowas haben wir überhaupt nicht gedacht. Wir haben uns immer als Avantgardisten betrachtet. Also wir haben zum Beispiel zu den Plein Airs, wurde sehr viel gearbeitet. Die Berliner haben richtig gemalt, wir haben viel gezeichnet und so weiter. Wir haben auch Fußball gespielt oder Volleyball. So. Und wir haben uns immer als Künstler betrachtet und haben zu den Berlinern Maler gesagt. So. Also das war erstmal der grundsätzliche Unterschied. So. Und dadurch ist natürlich auch jeder unheimlich schöpferisch geworden in der Zeit, weil wir uns gegenseitig hochgestachelt haben. So. Ich kann ja jetzt mal nur mich schildern und dann vielleicht auch ein ganz einfaches Beispiel. Für mich war immer bei so einer Aktion nie die Aktion die Kunst, sondern die Aktion war für mich der Malerpinsel. Und das anschließend entstehende Kunstwerk ist für mich die Aktion. Also ein Beispiel. Wir sind im Plein Air. Ich sehe bei so einer Wanderung einen ganz kleinen Deich, vollkommen versumpft. Umstanden von Kopfweiden, Sturzeln gucken raus und so weiter. Und der ganze Deich war belegt mit grüner Entengrütze. Kalt, war schon weit im Herbst, eiskaltes Wasser. Ich habe plötzlich die Idee, Morgner, hier gehst du mal rein, lässt hinter dir die Entengrütze wieder zugehen und dann liegt dein Kopf auf dieser grünen Entengrütze. Das war die Grundidee. Sollte eigentlich ein Spaß sein. Der Klaus Werner wiederum, unser bester Freund und eigentlich auch einer der führenden Kunstwissenschaftler für uns in der DDR, hatte aus der ständigen Vertretung eine Videokamera rausgeschmuggelt. Und ohne dass ich habe das dann gewusst, wie ich da so reingehe in diesen Schlamm, dass ich gefilmt wäre. Und da hatte ich die Idee, du gehst rein, dann tauchst du unter. Und dann kommst du nochmal hochgeschossen und dann bist du weg. Und sehe abends im Fernsehen das erste Mal in meinem Leben Video, dass man das anhalten kann. Und da merke ich plötzlich, dass ganz viele Situationen, Bilder viel bedeutender sind, als mein Kopf auf diesem Gras liegen dort so, sondern dass das wirklich am Ende praktisch das Leben eines Menschen wird. Er versucht, übers Wasser zu gehen, das gelingt ihm natürlich nicht, im Künstler besonders gelingt das nicht. Er geht unter, taucht nochmal kurz auf und ist weg. So, und da habe ich mir unseren Wasser genommen, unseren Fotografen, und habe den neben mich gesetzt, konnte den Fernseher anhalten, Wasser knipsen, anhalten, Wasser knipsen. So. Und da ist eine ganze Serie von Bildern entstanden. So. Und diese bedeutende Figur, zum Beispiel, wo ich als Kreuz da stehe, denkt jeder, das habe ich gespielt. Nee, es war eiskalt. Ich habe mich dort reingetastet. Ich habe wahnsinniges Glück, dass ich überhaupt noch lebe. Es stellte sich nämlich raus, dass dort knapp 1,5 Meter Schlamm war. Wenn da 2 Meter gewesen wären, hätte mir niemand mehr helfen können. Wäre ich weg gewesen. So. Es war so viel Wasser ungefähr auf dem ganzen Ding. Und da gehe ich also so rein. Und da ist wirklich eine existenzielle Sache, die jetzt Gott sei Dank hier in der Ausstellung hängt. So, und ich habe natürlich jetzt auch noch den Vorteil, dass ich der erste oder zweite Videokünstler der DDR geworden bin, ohne dass ich das wollte. Der Klaus Werner hatte die Ehre, dass er daraufhin seine Galerie nie wieder betreten durfte, hatte Arbeitsverbot. So, also es war alles nie so der ganz große Spaß, wie man gedacht hat. Das Schlimme war im Grunde genommen, auch das war eine Burleske, wie die uns beobachtet haben. Die wissen, dass wir Räuber und Gendarm spielen. Wir wollten sie eigentlich bloß beärgern. Ne? Aber wie gesagt, dass wir Staatsfeinde waren, dass ich zum Beispiel am Ende Militärspion war, der zu liquidieren ist und mir persönlich überwiesen, das haben wir, wenn wir das angenommen hätten, gewusst hätten, hätten wir kein Wort gesagt. So, ne?
Ich habe von Ihnen den schönen Satz gefunden, den haben Sie 1990 im Gespräch mit einer Fotografin gesagt. Uns haben Sie wohl deshalb noch am meisten gehasst, weil wir immer gelacht haben.
Das kann ich auch bestätigen. Also, ich habe immer gesagt, Leute, wir haben das bessere Bier als ihr. Wir haben mehr, weit mehr Spaß als ihr. Wir haben die hübscheren Freundinnen. Eigentlich müsst ihr doch Hass auf uns haben, so aus diesem Grunde. So. Aber wir hatten einen Schutzengel über uns. Ich weiß nicht wen. Wir sind eben Gott sei Dank nicht in den Knast gekommen. So, ne?
Jetzt ist die Galerie oben und Clara Mosch schon eine Weile Geschichte. Wie ist das für Sie, wenn Sie da nochmal zurückgucken? Was für einen Eindruck haben Sie, was haben Sie damals gemacht?
Ich muss sagen, ich gucke nicht zurück. Ich bin zwar Pessimist wahrscheinlich, der gerne Spaß macht, aber ich gucke nicht zurück. Ich gucke nur in die Zukunft. Ich habe im Moment eine Ausstellung, wo wieder 5 Meter Bilder hängen, die niemand haben will, die kann auch keiner aufhängen und so weiter. Noch meistens in den Dom sind dort trotzdem welche geraten. Und ich habe noch ein ganz großes Vorhaben in meinem Leben. Ich bin so unglücklich über diese lächerliche Schaukel in Berlin, dass das die Wende sein soll. Also das ist für mich unbegreiflich.
Sie meinen dieses Einheitsdenkmal, diese Wippe vorm Schloss?
Ja. Also habe ich beschlossen, Morgner, du machst dein eigenes Einheitsdenkmal. Und zwar, ich habe durch einen schweren Skiunfall mehrere Jahre gelähmtes Bein gehabt. Und da, als ich aus dem Krankenhaus kam, ist dieser Schreitende entstanden, für den ich jetzt eigentlich bekannt bin, relativ. Dieser schreitende Mensch, der bis zu den Knien noch im Sumpf steckt, also im, auf Deutsch gesagt, in der Scheiße, der Arme hochreißt und versucht, gerade zu gehen. Das war für mich das Symbol der Befreiung, also jetzt nach dem Krieg, wie ich immer sage, also nach 89. Und diese Figur habe ich damals im Neuen Forum angeboten, wollten sie aber nicht, also das nehme ich auch nicht übel, aber und jetzt hat sich das so ergeben, ich habe in der Zeit mehrere große Bilder gemacht. Eins hängt in New York, in der deutschen Generalvertretung, in mehreren Museen. Dann habe ich hunderte von Zeichnungen, hunderte von Plakaten, man kann schon sagen tausende, auf der ganzen Welt ist wirklich der Scheidende verstreut. Und meine Grundidee ist, es gibt ja jetzt auch Plastiken von dem, Norden, Süden, Westen, Osten, überall steht so eine Plastik. Ich habe es geschafft, dass in München eine steht. Ich habe es geschafft, dass in Arnshoop eine steht, also an der See. Ich habe es geschafft, dass in Zwickau, in einem schwerst beschädigten, so wie in einer Fabrik oder so, wo 500 Mann, die habe ich denen geschenkt, steht dort auch einer und es steht auch im Westen. Also es stehen überall diese, in Halle steht jetzt ein ganz kleiner, wunderbar in dieser Talstraße, die haben so einen herrlichen Felsengarten und ganz oben auf der Klippe steht so ein ganz kleiner, zarter Scheidender. So. Und mir fehlt eigentlich nur noch ein großer in Leipzig. So. Und das ist das Einzige, was ich noch nicht geschafft habe, muss ich auf Deutsch sagen. Und das Ziel würde ich mir gerne noch erfüllen.
Also liebe Leipziger, Sie wissen, was zu tun ist. Vielen Dank, Herr Morgner. Marie Winter hat für die Kunstsammlung in Chemnitz jetzt eine Ausstellung kuratiert über Clara Mosch, über die Galerie oben. Was gibt's da zu sehen? Beziehungsweise ich habe gelernt, es gab schon einen Teil, es gibt immer verschiedene Teile.
Es gibt quasi so eine Art Dauerausstellung, die über ein Jahr lang gleich bleibt, die quasi die Geschichte dieser beiden Galerien in groben chronologischen Zügen erzählt. Grundlage für die Ausstellung war unser umfangreiches Archivmaterial, sowohl der Galerie oben als auch der Clara Mosch. Deswegen sind auch viele Dokumente in der Ausstellung zu sehen, beziehungsweise viele Fotos. Die Geschichte der Galerie oben ja, ist eng mit den Chemnitzerinnen und Chemnitzern irgendwie verbunden. Deswegen viele sind in die Galerie oben gegangen, kennen das bis heute, waren bei zahlreichen Veranstaltungen. Und diese Vielfalt dieser ganzen Veranstaltungen und Ausstellungen, das wollten wir einfach in der Ausstellung zeigen. Wir haben wirklich tausende von Fotos gesichtet. Es war sehr schwer, eine Auswahl zu finden, haben die aber in Wandtapeten versucht, alle unterzukriegen oder viele unterzukriegen, damit sich vielleicht auch hier und da die Leute nochmal wiedererkennen. Und gleichzeitig eben auch, wenn Leute von außerhalb kommen, eben in diese Geschichte eintauchen und auch einen Eindruck davon bekommen, wie viel da eigentlich damals los war. Gleichzeitig zeigen wir aber auch hier und da natürlich immer wieder Kunstwerke, also vor allem Ausstellungsplakate, Multiples, kleine Grafiken, Grafikmappen, die auch von der Galerie oder von den Galerien rausgegeben wurden. Und eine Besonderheit der Ausstellung ist, dass es einen Raum gibt, der monatlich wechselt, der wie dem Galeriegeschehen der Galerie oben nachempfunden, die auch jeden Monat gewechselt haben, einen Künstler oder eine Künstlerin vorstellt, die entweder zur Clara Mosch gehörten oder auch damals eine Ausstellung in der Galerie oben hatten. Wir haben jetzt im ersten Monat schon Thomas Rampf gezeigt, danach kommt Michael Morgner, dann kommt Nuria Quevedo, Gerhard Altenburg, Hans Brockhage, Karl Friedrich Klaus, Dagmar Ranftschinke, Gregor Thorsten Schade, Lutz Dambeck, Klaus-Hiener Springmühl, Erich Wolfgang Hartsch und Irene Bösch. Und auch die Vielfalt dieser künstlerischen Tendenzen aufzuzeigen. Und gleichzeitig finden dann auch immer zu den Eröffnungen dieser kleinen Ausstellung Veranstaltungen statt, die an diese legendären Mittwochsveranstaltungen der Galerie oben anknüpfen.
In der Ausstellung gibt es sozusagen nicht nur Geschichte, sondern auch Werke der Künstlerinnen und Künstler zu sehen, zum Beispiel von Michael Morgner. Was gibt es zu sehen von ihm?
Also wichtig war es uns auch, dann Werke aus der Zeit der Galerie oben, aus den 70ern oder 80ern dieser Künstler zu zeigen, damit man noch einen besseren Eindruck bekommt, wie die damals auch gearbeitet haben. In der Ausstellung von Michael Morgner sind Handzeichnungen, also Naturzeichnungen zu sehen vom Anfang der 80er Jahre. Michael Morgner ist ein hervorragender Zeichner und hat eine spezielle Tuschetechnik entwickelt, die Lavage, wo er quasi schon halb angetrocknete Tusche wieder auswäscht. Das ist wirklich eine sehr schöne Technik, die man sich mal anschauen sollte. Gleichzeitig zeigen wir eines seiner Hauptwerke, die Neuen Schreitenden. Der Schreitende ist, also Morgner arbeitet immer mit bestimmten Figuren, Typen, die menschliche Zustände anzeigen. Und dieser Schreitende, der zeigt das Wiederaufstehen, das Weitermachen, auch nach Schicksalsschlägen. Der ist später auch eigentlich zu so einer Art Widerstandsfigur, ja, geworden. Und diese Neuen Schreitenden, das ist eines der ersten Werke, wo Morgner Papier auf Leinwand kollagiert und dann nachträglich nochmal Auswaschungen auch vornimmt. Und dann zeigen wir noch die Siebdrucke der Performance M überschreitet den See bei Galentin. Also hier auch nochmal das Ergebnis von dieser performativen Arbeit.
Clara Mosch und die Galerie oben sind Geschichte. Man kann sie in den Kunstsammlungen neu entdecken, was ich ganz fantastisch finde. Wie war das für Sie, als Sie sich so in die Zeit und in die Szene hineinversetzt haben? Was haben Sie für einen Eindruck bekommen oder was haben Sie gelernt daraus?
Also gerade wenn man als Kuratorin an so ein Thema geht und die Geschichte von Menschen erzählt, die ja dann selber Ausstellungen gemacht haben, kann ich jetzt so im Nachgang oder einfach nur sagen, dass ich absolut beeindruckt war von diesen Aktivitäten, wie viel Energie die da reingesteckt haben. Das ist alles auf freiwilliger Basis passiert. Keiner hätte das machen müssen, sondern die haben das gemacht für die Kunst und für sich und für ihre Freundinnen und Freunde. Also wenn man sich mal anschaut, jeden Monat eine neue Ausstellung, jeden Mittwoch eine Veranstaltung, also über 500 Veranstaltungen, jetzt nur für den Zeitraum von 73 bis 89, den wir uns angeguckt haben. Und das, obwohl man alles genehmigen lassen musste, obwohl man immer wieder vorstellig werden musste, wenn mal wieder irgendwas aus dem Ruder gelaufen ist. Und dass man da trotzdem so viel Energie reingesteckt hat und immer weitergemacht hat, das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt. Und ich hoffe, das kommt auch in der Ausstellung rüber, dieser Spirit, diese Gemeinschaft, dieses zusammen was schaffen und dass die Besucherinnen und Besucher diesen Spirit nochmal fühlen können.
Ich glaube, der Spirit war entscheidend. Lassen Sie sich verzaubern vom Spirit in Chemnitz oder mit den Bildern und Eindrücken aus dem damaligen Karl-Marx-Stadt in den Kunstsammlungen Chemnitz bis Anfang 2026. Vielen Dank fürs Lauschen. Bis zum nächsten Mal.